Ja, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo Exilhartana, ich bin Bremchen, das ist der Exilhartana Podcast. Und heute als kleinen Prolog grüße ich erstmal all meine Kolleginnen und Kollegen, die tatsächlich auch diesen Podcast hören, obwohl sie ja eigentlich keine Berliner sind, kein Hertha-Fan. Aber wie mir mehrere gesagt haben, da kann man richtig bei gut einschlafen. Wenn das kein Kompliment ist, dann weiß ich auch nicht. Also ganz liebe Grüße an die Judith, an den Sebastian und vor allem an den Gunnar. Ich musste das heute leider im Intro machen, weil wenn die Folge noch länger geht, dann schlafen die ja schon. Oh Gott, was ist das für ein Intro heute? Naja, egal, los geht's.
Zugchef Bremchen und seine Crew begrüßen Sie herzlich an Bord des ICE 1892 Hanne Sobeck aus Berlin auf unserer Fahrt nach JWD.
Liebe Hertha-Fans in nah und fern, macht es euch bequem und lasst euch überraschen, wohin die Reise heute geht. Und nun gute Unterhaltung mit dem Exilhertaner Podcast.
Nächster Halt. Berlin Olympiastadion.
Oh Gott, was für ein komischer Anfang. Soll ich das so drin lassen oder ist das so
bescheuert? Ich fand das gut.
Ja? Okay. Ich bin mal gespannt. Ich werde jetzt nichts sagen und warten, ob die was sagen, weil die hören ja nur gelegentlich rein. Und dann kriege ich irgendwann mit, ob sie es gehört haben.
Dann weißt du, ob sie die Folge gehört haben. Ja.
Ja, ich müsste zwischendurch immer nochmal Gunnar sagen, um zu gucken, wie oft er sich gehört hat. eigentlich ist es ja ein Kompliment, weil er hat mal gesagt, mit Leuten mit einer unangenehmen Stimme kann er nicht einschlafen, aber ich habe eine sehr beruhigende Wirkung auf ihn. Also ist ja an sich nett.
Ja.
Nee, dann lass uns jetzt einfach loslegen, lass uns einfach anfangen. André, ich grüße dich in Essen, toll, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf die Folge.
Danke, danke.
Ich weiß gar nicht, bist du eigentlich schon richtig wach, weil du warst gestern in Köln. Spiel war recht lange, du musstest noch nach Essen. Ich frage mich schon ein bisschen, wann du im Bett gewesen bist. Also eine sehr lange Nacht kann es nicht gewesen sein.
Da hast du recht. Also zu Hause war ich gegen 12:30 und nach dem Adrenalinschub, bis ich dann eingeschlafen bin, war es dann sicherlich nach 1. Ja, die A1 war dann gesperrt, wir mussten eine Umleitung fahren. Also es war nicht ganz so einfach, aus Köln rauszukommen. Aber soweit, ich bin wieder fit und munter.
Hm. Mit wem warst denn du da? Ich glaube, das Auto war nicht leer.
Das Auto war nicht leer. Normalerweise jetzt zu Auswärtsfahrten fahre ich mit meiner Tochter. Meine Tochter und ich fahren gemeinsam und wir haben uns beide das Spiel angeguckt.
Cool. Ich bin ja immer ein Freund von sich selber so ein bisschen vorstellen und auch ja so ein bisschen ja, Lebenslauf von dir erfahren. Also jetzt nicht im Detail, aber so das Wesentliche, was du gerne erzählen möchtest. Und es fängt natürlich immer damit an, ja, wo bist du geboren, wo bist du aufgewachsen? Du bist jetzt in Essen, aber soweit ich weiß, in Essen geboren bist du nicht.
Nein, ich kann von mir behaupten, geborener Berliner zu sein. Das steht zumindest in meinem Ausweis. Geboren oder aufgewachsen, die ersten 12 Jahre bin ich in Mariendorf, wie wir auch schon erfahren haben oder in unserem gemeinsamen Gespräch. Unweit voneinander sind wir groß geworden, mit einem etwas zeitlichen Abstand, aber in derselben Gegend. Und dann mit dem 12. Lebensjahr sind wir dann nach Lichterfelde gezogen, also erst Mariendorf und dann in Lichterfelde. Und ich habe dann Berlin verlassen 1997.
Okay, das ist schon eine Weile her.
Das ist eine Weile her. Man kann sagen, ich bin mittlerweile 51. Ich bin mehr Jahre weg von Berlin, als ich in Berlin gelebt habe. Das ist dann so, ja. Das muss man sagen.
Was war der Anlass, falls ich fragen darf?
Bei mir war es der Liebe wegen, nicht direkt nach Essen. Ich habe ein Mädchen kennengelernt im Großraum Düsseldorf und dann war bei mir Abitur und der Zivildienst dann zu Ende. Und dann war die Frage, was machen wir jetzt? Ich wollte studieren. Ja, habe mich dann entschieden, sozusagen das Studium entscheiden zu lassen, wo ich dann hingehe. Ich habe dann Wünsche geäußert, im Großraum oder nach NRW zu gehen. Bin dann in Bonn gelandet für 2 Semester. Ich habe dann das Studium nicht beendet und habe dann meine Ausbildung gemacht in Köln. Ein paar Jahre, also deswegen, das war der Grund, erstmal Berlin zu verlassen und dann hier in NRW zu landen. In Essen wohne ich seit 2003.
Und warum dann Essen? Also ist ja jetzt nicht, da kommen wir später nochmal drauf, so unbedingt der der Zielort für die meisten. Also touristisch nach Essen oder so gehen die meisten ja nicht hin.
Auch wieder der Liebe wegen, nicht dieselbe Liebe, warum ich dann nach NRW gegangen bin. Aber ja, ich habe dann in Köln gearbeitet, habe auch dann da 3,5 Jahre gelebt. Dann habe ich meine damalige Freundin, jetzige Frau, auch kennengelernt. Beruflich war es in Köln dann auch nicht mehr, also ich konnte dann frei wählen oder hab mir überlegt, ich muss jetzt nicht in Köln bleiben, weil diejenigen, die aus NRW kommen, wenn dein Partner in Essen wohnt, du in Köln, dann ist es innerhalb der Woche auch eine Fernbeziehung, weil du brauchst fast 2 Stunden von Köln nach Essen im Berufsverkehr. Deswegen sieht man sich auch noch nicht so häufig. Und dann, ja, da hat man sich umgeguckt, ob man dann einen Job in Essen finden könnte. Das ist dann passiert. Und dann sind wir zusammengezogen, haben geheiratet und jetzt bin ich hier.
Der Kontakt zu Hertha ist wahrscheinlich noch in der Berliner Zeit entstanden.
Genau, genau. Ja, also Hertha oder Fan sein in West-Berlin oder Fußball interessiert zu sein, da kommt man ja an Hertha erstmal nicht vorbei. In gewissen Jahren gab es ja noch ein paar andere Vereine in Berlin, wie Blau-Weiß 90. Wenn wir in Mariendorf groß geworden sind, dann
war ja ums Eck.
War es ums Eck. Da war es ja unser Bundesligist, der vor der Haustür war. Kurze Zeiten in der Bundesliga. Aber ja, es war dann, wenn man sich für Fußball interessiert, kommt man an Hertha nicht vorbei. Und dann ist man immer wieder zu Hertha gegangen. Und dann, ja, hat man sich dafür interessiert.
Schon ab Kind dann? Hat dich irgendjemand aus deiner Familie mitgenommen? Bei mir war es ja der Vater, mit dem ich immer ins Stadion gegangen bin. Oder bist du mit Kumpeln hingegangen?
Ja, am Anfang, also meine Eltern haben sich überhaupt nicht für Fußball interessiert. Ich habe selber viel Fußball gespielt und dann halt auch es gucken wollen. Am Anfang war es mit meinem Opa, aber dann sind wir relativ viel, bin ich ja mit Kumpels zu den Spielen gegangen. Ja, ganz wilde Sachen, oder kommen wir auch vielleicht wieder dazu, zu den Lieblingsspielen, was man da so alles erlebt hat oder gesehen hat.
Ja, wenn du möchtest, können wir das auch gleich jetzt machen. Was gibt's denn Lieblingsspiele bei dir? Oder sogar vielleicht eine Art Lieblingsspieler? Sollte man vielleicht viel öfter fragen. Ich glaube, die meisten haben wahrscheinlich eher einen Lieblingsspieler als ein Lieblingsspiel, vermute ich. Ja. Hättest du denn eins?
Also bei erstmal Lieblingsspieler, dann merkt man auch, wie alt man ist. Also da würde ich sagen, Theo Gries war der Lieblingsspieler. So in der Phase, muss ich gerade überlegen, Theo Gries war so 89, ja, 90, 92.
Ja, also auf jeden Fall sehr viel zweite Liga, würde ich sagen.
Auf jeden Fall sehr viel zweite Liga vor 5000 Zuschauern im Olympiastadion.
Das hast du dir angetan?
Ja, das habe ich mir angetan, ja. Das waren auch die Zeiten, wo man außer auf der Haupttribüne und auf der Gegentribüne, aber man sich aussuchen konnte, wo man in der Kurve sitzen konnte oder durfte. Und ja, da hat man sich dann da in den Block gesetzt. Ich glaube, das war Block A oder OA, wo man halt dann auch am besten sehen konnte. Und das hat man sich angetan, ja.
Aber es hatte auch was von Tristesse in diesem Riesenstadion. So wenig Leute. Ich fand das immer traurig, weil ich kannte die 70er Jahre ja noch. Ich wusste ja, wie es vorher war. Und du hast halt gesehen, ja, weiß nicht, ich fand es immer ein bisschen deprimierend vor so kleiner Kulisse.
Definitiv. Aber es gab ja immer auch wieder Ausreißer. Also ich würde nicht sagen, dass das mein Lieblingsspiel ist, aber zum Beispiel direkt nach der Wende das Spiel gegen Wattenscheid mit 50.000 Zuschauern, das war schon beeindruckend. Und auch der Weg dahin zum Stadion war nicht ganz so einfach, weil die U-Bahn so voll war. Die Jüngeren wissen es ja gar nicht, dass es da noch gar keine S-Bahn-Anbindung gab, entweder Bus oder U-Bahn. Und ja, es war nicht ganz so einfach, zum Spiel zu kommen. Aber solche Spiele waren natürlich, brennen sich in das Gedächtnis ein. Aber ja, normal
war natürlich unmittelbar nach dem Mauerfall, es ging 1-1 aus. Und ich weiß, es gab damals noch DDR-Kassen dann extra am Olympiastadion. Das gab es dann nachher mit der deutschen Einheit natürlich nicht mehr. Aber es war eigentlich ein großes Happening und eigentlich war das so die Euphorie des Mauerfalls, die mit auf dieses Spiel raufkam. Also ja. 1-1-1 gegen Wattenscheid. Ich glaube, ich war da auch da. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Wenn es nicht das absolute Lieblingsspiel ist, hättest du denn noch ein anderes, wo du eher sagen würdest?
Ja, die Frage kommt ja nicht überraschend. Ich habe mir ja im Vorfeld Gedanken gemacht. Ja. Ich würde sagen, dass eines meiner Lieblingsspiele sind gar keine Spiele, sondern zum einen eine Serie von Pokalspielen. Da spiele ich auf die Hertha-Bubis an. Ich würde da sagen, das war das Viertelfinale, Halb und dann das Finale. Mit nicht allzu gutem Ausgang, aber das sind wir bei Hertha gewohnt. Das Viertelfinale auch im Mommsenstadion damals gegen Nürnberg. Und Nürnberg war ja da zu der Zeit auch ein richtig guter Erstligist. Und als sie da ankam, ich musste nochmal nachschauen, es war vor 13.000 Zuschauern, aber im Mommsenstadion sind 13.000 Zuschauer auch schon eine ganze Menge. Und man konnte fast nichts sehen, weil die Stehplätze, ja, das Niveau der Stehplätze untereinander ist ja sehr gering. Also man hat am Ende nur noch den Ball einschlagen sehen zum 2-1. Und was dann da auf den Rängen los war, das war schon Wahnsinn. Das war schon atemberaubend. Und dann das Halbfinale. Das Spiel selber war gar nicht so gut nach meiner Erinnerung. Aber jetzt in der Retrospektive, dass man da dabei war, als Frank Zander zum ersten Mal nur nach Hause gesungen hat. Ehrlich gesagt fand ich das damals auch nicht so überragend, als er es zum ersten Mal gesungen hat. Ich fand es ganz nett. Aber dass das unsere Hymne wird, konnte man also aus meiner Sicht zu dem Zeitpunkt noch nicht erahnen. Aber sie ist ja gut und eine hervorragende Hymne. Aber dabei gewesen zu sein, wo es zum ersten Mal gespielt wurde, das ist schon ganz schön. Und dann das Pokalfinale, auch da haben wir mit ein paar Kumpels vor dem Olympiastadion übernachtet, um Karten kaufen zu können. Das Spiel selber war nicht so gut. Also eigentlich war Hertha gut, aber wie so oft kriegen sie ein unglückliches Gegentor. Das Wetter war grausam. Es hat gegossen in Strömen und ohne Dach im Olympiastadion. Also, aber die drei, also diese Serie, das war schon eine schöne Zeit.
Das Halbfinale war gegen Chemnitz, das weiß ich noch, mit einem Trainer, den wir später dann auch wieder gesehen haben. Damals war er noch bei Chemnitz. Meier war da mit da.
Ja, genau.
Der ja auch immer, ich glaube, hat einer der lustigsten Pressekonferenzen bei Hertha immer gemacht. Der hat ja so seine eigene Umgangsweise mit den Journalisten. Und dann haben wir leider gegen Leverkusen im Finale verloren. Ich wäre gerne hingegangen, ich habe aber keine Karten bekommen. Und du hattest mir den Tag das nochmal ein bisschen ausführlicher erzählt, denn eigentlich war es gemeiner. Ihr habt euch die Nacht um die Ohren gestanden, um diese Karten zu bekommen. Und am nächsten Morgen, ihr habt fleißig angestanden, stürmte plötzlich alles auf die Kassen. Und im Prinzip, ob man nun die Nacht da geschlafen hatte oder gerade am Morgen gekommen ist, war kein Unterschied. Aber ihr hattet Glück, ihr habt trotzdem noch Karten bekommen. Weil das hätte mich ja geärgert.
Ja, in dem Moment waren wir auch nicht ganz zufrieden, wenn man das so sagen darf.
Na, dass man noch am Kotzen, dass die sich im Prinzip alle vordrängeln, oder?
Klar. Ja, also es war halt, aber auch das kennen wir ja von unserem Verein, nicht allzu gut organisiert. Also ja, in der Nacht, als dann die Ersten dann kamen, da war das noch relativ geordnet und gesittet, aber dann, der wurde auch etwas vorgezogen. Ich meine, der sollte um 10 Uhr morgens losgehen, der Verkauf. Ich glaube, der ist dann um 9 Uhr dann losgegangen, aber ja, so ab 6 Uhr, 7 Uhr morgens kamen so größere Gruppen, die sich auch dann angestellt haben. Aber dann kam die ganze Reihe in Bewegung, die dann vorher da übernachtet hat. Und dann stand man da genauso wie die anderen auch, die dann um 7 oder 8 Uhr morgens gekommen sind. Hat im Grunde nicht so viel gebracht, sich da die Nacht um die Ohren zu schlagen. Aber man hat ja auch dann wieder Erinnerungen für sich. Und es war schon eine ganz witzige Nacht. Aber man hätte die Karten auch so kriegen können. Und weil das Wetter so schlecht war und man konnte pro Person 2 Karten kaufen. Wir haben erstmal für jeden oder jeder, der da war von meinen Kumpels, hat dann 2 Karten gekauft. Wir hatten da auch dann 1-2 Karten über. Ich meine, sie haben 18 Mark damals gekostet, 20 Mark so in dem Dreh. Da wir die Karten über hatten und das Wetter so grausam war, ich glaube, die wurden dann für 5 Mark vorm Stadion verkauft, weil die keiner haben wollte, weil in den Regen wollte sich keiner setzen. Also man hätte die auch deutlich günstiger und einfacher kriegen können. Aber gut, so ist es halt.
Wo es ein Lieblingsspiel gibt, gibt es auch ein Horrorspiel. Da hat Hertha ja ein großes Angebot. Hast du eins?
Ja, habe ich. Ich habe mich ein wenig darauf reduziert, mir Spiele auszugucken, wo ich auch dann da war. Ich glaube, das würde den Rahmen auch sprengen, wenn man sich Spiele ausguckt, die man im Fernsehen verfolgt hat. Also eins meiner Horrorspiele, aber auch dann noch eins der besten Spiele, die dann danach kamen, war das Relegationsspiel gegen HSV. Also das Hinspiel. Ich war bei beiden Spielen da, also in Berlin und in Hamburg. Und ja, also das Horrorspiel, also das Gefühl nach dem ersten Spiel oder nach dem
Hinspiel. Nach der Heimniederlage quasi, ne?
Genau. Da bin ich dann nach dem Spiel mal ins Hotel gefahren. Da ging es eigentlich gut. Und die Art und Weise, wie sie da gespielt haben, war einem klar, dass Rückspiel nicht gut verlaufen wird. Ist es ja dann. Aber das konnte man ja zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen. Und ja, das war schon bitter. Und gerade auch dann die Freude, und das waren ja auch wieder viele HSV im Stadion, die im Heimbereich sitzen, und wenn die dann da feiern, das tut einem nicht gut. Ja.
Was deine Familie betrifft, Tochter, hast du das Härtergehen ein bisschen verpflanzen können? Wie ist es sonst so in der Familie vor Ort? Also ich meine, du bist ja schon so ein bisschen Exot da in Hessen. Wenn einer sagt hier, ich bin Hertha-Fan, mit deiner Tochter warst du beim Spiel gegen Köln, das ist ja schon mal super. Wie ist es sonst so in der Familie bei dir vor Ort?
Ja, also das Hertha-Gen an meiner Tochter habe ich auf jeden Fall weitergegeben. Sie ist sehr, sehr großer Hertha-Fan. Jetzt auch die Auswärtsspiele in der Regel fahren wir dann gemeinsam. Mittlerweile sogar auch hat das Ganze auf meine Frau übergeschlagen. Also wir drei verfolgen jetzt Hertha auch dann entweder gemeinsam vom Fernseher oder dann auch bei Auswärtsspielen. Sonst so familiär, ja, also hier vor Ort mit Hertha dann nicht so viel zu tun, aber die ganze Familie ist mit dabei.
Jetzt. Fährst du denn noch nach Berlin? Ich meine, es ist ja Nordrhein-Westfalen ist ja eigentlich für einen Exil-Herthaner schon eine ganz geile Basisstation. Denn sind viele Vereine vor Ort, man hat auch recht viel in der Nähe und Berlin ist eigentlich so, gehört zu den Stadien, was mit am weitesten weg ist. Hast du da noch Bande nach Berlin? Fährst du da noch in Berlin oder ist das inzwischen eher die Ausnahme geworden?
Ja, wir versuchen so 3-4 Spiele, also Heimspiele uns in Berlin anzugucken. Je nachdem, wie sie halt terminiert werden, ist natürlich auch manchmal etwas schwierig, weil die Terminierung dann relativ spät ist. Also ich habe jetzt keine Homebase mehr in Berlin, wo ich übernachten könnte. Also ich könnte bei dem einen oder anderen guten alten Freund noch übernachten, aber ab einem gewissen Alter möchte man auch nicht mehr auf der Clubcouch beim Kumpel übernachten. Deswegen in der Regel gehe ich ins Hotel. Das hat auch dann einen Kostenfaktor, der da mit reinspielt. Aber auch da, ne, je früher man planen kann, umso niedriger sind ja auch die Hotelpreise und so weiter. Aber so 3, 4, 5 Spiele, das schaffen wir schon in Berlin. Und natürlich dann, wie du richtig sagst, also hier in NRW sind einige Stadien nicht weit weg. Wenn jetzt zum Beispiel Bochum absteigen würde, dann hat man wieder eins vor der Haustür. Also Auswärtsspiele auch da, je nach Karten, die man so kriegt und Verfügbarkeit, auch so 4, 5 Spiele. Also so auf 10 Spiele insgesamt dürften wir in der Saison kommen, ja.
Kennst du denn noch andere Exil-Herthaner vor Ort oder suchst du da überhaupt Kontakt oder sagst du, ach Mensch, hier mit der Familie reicht mir eigentlich?
Also auch ein guter Freund, der wohnt auch hier in Essen, ist auch beruflich dann ins Ruhrgebiet gezogen. Da habe ich auch schon mal einen oder anderen Kontakt oder aber er ist jetzt nicht so heißblütiger Hertha-Fan, also er ist auch Hertha interessiert oder Hertha-Fan, aber macht das jetzt auch nicht jedes Spiel mit. Aber grundsätzlich, klar, wenn jetzt jemand sich an dich wendet oder mal eine E-Mail schreibt oder eine Nachricht gibt, kann man gerne mal in den Austausch treten. Jetzt erstmal auch da mit der Kartenverfügbarkeit. Wir nehmen in der Regel auch Sitzplätze, weil man ja da dann im Mitgliedervorverkauf dann immer 2 Plätze kriegt. Ist ja doof, wenn man beim Stehplatz dann eine Karte kauft und dann der andere kriegt halt keine. Deswegen ist ja etwas eingeschränkt, dass man sich halt abspricht. Wenn man nicht weiß, kriegt der andere die Karte, kriegen wir die Karte, ist ein bisschen schwierig.
Ich denke mal, Berlin oder Hertha dürfte ja grundsätzlich in Essen vor Ort nicht so präsent sein. Also das ist ja nicht das Top-Thema, wenn du in Essen lebst, über Hertha zu reden. Wenn die Leute erfahren, Mensch, du bist Berliner oder du interessierst dich für Hertha, ich finde das immer ganz schön, dass man so ein bisschen mal ein Spiegelbild bekommt, wie die Leute eigentlich außerhalb von Berlin über Hertha denken. Wie reagieren die? Was erzählen die da so, wenn es um Hertha geht? Gibt es ja eine breite Palette von Desinteresse bis vielleicht Mitleid?
Ja, von allem etwas. Also oft Desinteresse. Natürlich dann in der Windhorstzeit mit, ja, wenn man sich mit dem Verein auch etwas beschäftigt, wurden einem Zahlen an den Kopf geworfen, die ja so nicht ganz stimmten. Aber ja, nach dem Motto, was macht ihr eigentlich da mit den 400 Millionen? Ihr müsst ja nächstes Jahr Champions League spielen und so weiter. Also ein sehr oberflächliches Beschäftigen, ja, spielt hier wenig bis gar keine Rolle. Hier sind die Vereine Gelsenkirchen, Dortmund, in Essen auch ist Rot-Weiß Essen auch schon ganz gut in der Stadt.
Bochum ist auch nicht weit weg.
Bochum ist auch nicht weit weg, das stimmt. Also ja, also da man nimmt es zur Kenntnis, bekommt mal den einen oder anderen Spruch, aber es wird einfach nur zur Kenntnis genommen. Spielt ja eh keine große Rolle und wir wissen ja, die Feindschaft mit Gelsenkirchen ist ja eher einseitig. Also die Gelsenkirchner, die ich hier oder Arbeitskollegen, die beschäftigen sich auch mit Hertha nicht so wirklich.
Ja, naja gut, warum sollen die sich auch ärgern, dass die damals bei einem Pokalspiel mal bevorzugt wurden?
Ja.
Da würde ich als Betroffener, der bevorzugt wurde, mich auch nicht ärgern. Das stört mich dann auch nicht. Ich kann das ja vielleicht mal sagen, ich frage das immer ganz gerne, weil ich das ja auch immer merke hier in Hessen, wie wirkt Hertha auf Dritte? Und Dardai ist immer ein Sympathieträger gewesen und einer der bekanntesten aus dem Verein, der auch mit am sympathischsten immer außerhalb von Berlins wahrgenommen wird für seine, ich sag mal, spitzbübische Art oder auch für seine nette Art. Die Sympathien oder auch die Häme, die ist natürlich damals gestiegen und das sagst du ja im Prinzip in der auch bei Windhorst. Das hat sich aber auch nochmal gedreht, als dann Bernstein gewählt wurde. Da wurde dann der Verein auch wieder anders gesehen. Was natürlich allen gleich blieb, ist, dass natürlich keiner nicht mitbekommen hat, wie einfach Hertha sich sportlich nach unten entwickelt hat. Aber das war ja so offensichtlich, das konnte man ja auch schlecht verbergen. Ich hatte eben schon angedeutet, naja, nach Essen zieht man ja eigentlich nicht unbedingt als Tourist. Also ich, wenn du mich jetzt nach Sehenswürdigkeiten fragen würdest oder wo verbringe ich meinen Urlaub, ich habe zwar keine negative Verbindung zum Ruhrpott, aber es ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, da möchte ich gerne leben, wie an der See, in der Förde. Ich war in Lüneburg, wo die Leute ja auch wirklich Urlaub machen. Ist man da gegenüber der Stadt Essen eigentlich gerecht? Also ist das da lebenswert oder ist es vor allem das Unwissen, was die Leute eigentlich dazu bringt, ja gar nicht so toll über Essen zu sprechen? Also fühlst du dich da wohl? Was beschreibt die Stadt und das Lebensgefühl in Essen?
Also ich kann dir auf jeden Fall es nicht verdenken, dass du als Tourist nicht nach Essen, weil das nicht die erste Wahl wäre, nach Essen zu fahren. Mhm. Das ist auf jeden Fall so, dass das nicht sicherlich auf der Bucketlist ganz oben steht. Grundsätzlich ist Essen eine sehr schöne Stadt. Da gibt es halt auch die Ecken und die Ecken. In Essen ist es so, dass die A40 teilt ja die Stadt in Nord und Süd. Und der Süden, da würde ich das vergleichen mit dem Altwest-Berliner Bezirken, geht eher in die Richtung Zehlendorf, teilweise auch Wannsee. Da gibt es zum Beispiel Essen-Kettwig, ist ein Bezirk, der schon sehr, sehr nah an Düsseldorf liegt. Er zählt offiziell zu Essen. Du fährst da 5-6 Minuten nur durch Grün und Wald und dann bist du dann in Essen-Kettwig. Aber du bist schon fast in Düsseldorf, fast schon in der Einflugschneise vom Flughafen. Aber das ist schon sehr schön. Der Essener Norden, da auch da würde ich als Vergleich die alten Westberliner Bezirke eher Moabit, Wedding nennen. Die sind vielleicht nicht so schön. Auch da gibt es auch noch schöne Ecken, aber es ist schon lebenswert. Dann im Essener Süden ist man schon sehr nah an Wuppertal, also am Bergischen. Das ist sehr grün und also hier sind keine rauchenden Schlote, kein Smog und kein Kohlestaub auf der Wäsche, die man in im Garten aufhängt.
Also nicht mehr, muss man sagen.
Nicht mehr. Die Zeiten sind auf jeden Fall vorbei. Und touristisch, ja. Da gibt es zum Beispiel die Zeche Zollverein, die kenne ich sogar, oder da war ich auch schon mal ein paar Mal, eher aufgrund von Kindergeburtstagen oder Firmenveranstaltungen. Aber so andere Dinge, ich muss zu meiner Schande gestehen, gibt ja auch die Villa Hügel, die soll sehr schön sein, aber ich wohne jetzt schon über 20 Jahre in Essen und ich war noch nie in der Villa Hügel, muss ich zu meiner Schande gestehen.
Dabei ist das ja ein richtiges Kulturzentrum da bei euch geworden, ne? So wie die Villa Hügel heute genutzt wird. Also da sind sehr viele Angebote. Ich habe mal ein bisschen geguckt, was man heute machen kann. Ist eigentlich ein offenes Haus heute. Also es ist vor allem keine Thyssen-Villa mehr.
Nee, genau. Ist auch so ein kleines Museum und da findet auch dann Kinoveranstaltungen statt. Ja, alles Mögliche. Wie du schon sagst, genau. Ist ein offenes Haus, aber ich war noch nicht da.
Ich habe, glaube ich, schon in sehr vielen Folgen gesagt, dass ich eigentlich so den Typ Ruhrpott oder den Mensch Ruhrpott sehr mag, weil das ein ganz bodenständiger, offener, direkter Menschentyp ist. Und ich bilde mir immer ein, dass das zu einem Berliner ganz gut passt. Und jetzt bin ich gespannt, ob du das bestätigst oder protestierst.
Auf jeden Fall. Also da hast du vollkommen recht. Also der Menschenschlag und die Art ist dem Berliner schon sehr ähnlich. Eine gewisse Schroffheit, wenn du beim Bäcker nicht richtig reagierst, dann kriegst du auch schon mal einen Spruch. Aber das ist ja in Berlin.
Das ist der große Unterschied.
Genau. Aber wenn du dann richtig reagiert hast, dann wird es auch herzlich und die Leute sind sehr nett. Und das ist schon den Berliner sehr ähnlich, muss man schon sagen. Ja. Man kann sich ja als Berliner sehr wohlfühlen hier.
Ja, ich hatte mir tatsächlich nochmal den Wikipedia-Eintrag von Essen angeguckt. Essen hat, ich glaube, 2023 knapp 600.000 Einwohner. Natürlich nicht so groß wie Berlin, aber natürlich auch städtisch geprägt. So wie sowieso der Ruhrpott so ist, dass du von Stadt zu Stadt eigentlich gehst, indem du einfach die Straße lang gehst. Dann ist da ein Straßenschild, das geht ja teilweise ineinander über. Stahlherstellung und Förderung gehören natürlich zur Geschichte der Stadt. Und die Zeche Zollverein, das war die letzte genutzte Zeche, die dann geschlossen wurde. Ich war da auch schon. Was ich nicht weiß, ist, ob man da heute noch nach unten kann. Kann man das, weil da ja so ein Museum mit drin ist. In die Tiefe kommst du da noch? Weißt du das durch Zufall?
Ich glaube, du kommst da nicht mehr in die Tiefe. Ich glaube nicht. Nee, es gibt hier in Bochum ist ein Bergbaumuseum, da kannst du in einen Schacht fahren und dir das mal angucken, aber in der Zeche Zollverein, meine ich, geht das nicht mehr.
Ja, ich habe dann geguckt, aber das hast du ja eigentlich schon erwähnt, es gibt ja tatsächlich Naherholungsgebiete. Du hast einmal die Ruhr im Süden, denn ich weiß nicht, ob ich den richtig ausspreche, den Baldeneysee, das ja auch eine grüne Ecke ist. Die Emscher ist im Norden, allerdings auch der Rhein-Herne-Kanal, aber da hast du auch nochmal so eine kleine grüne Lunge. Also da kann man schon hinfahren oder man hat auch mal Grün in der Nähe. Gab es einen Strukturwandel da vor Ort, dass vieles, was mal Zeche oder Stahl war, grüner geworden ist oder heute schöner genutzt werden kann? Oder fällt das nicht so ins Gewicht?
Doch, das kannst du schon sehen. Also es wird jetzt viel auf Industriekultur dann umgebaut. Also die alten Schlote oder Wassertürme und so weiter, die gibt es alle noch, wurden aber umgenutzt und dann eher kulturell werden die genutzt. Und also ich glaube ja, es gibt hier keinen, also ich glaube, es gibt auch keine Stahlarbeiter mehr in Essen, es gibt ja noch ein paar in Duisburg, aber es ist eher auf der beruflichen Ebene viel Energie. Es gibt ja auch ein paar DAX-Unternehmen hier in Essen, wie E.ON und RWE und wer auch immer. Also die Energie ist hier groß und Verwaltung und kaufmännisch, aber die große Industrie mit Kohle und so weiter, das ist lange vorbei, ja.
Ich habe hier noch eine schöne Frage. Und zwar, ich weiß nicht, ob das jetzt sehr komisch für dich klingt, ob du dich als Exilhartaner vom Verein als angemessen wahrgenommen und berücksichtigt fühlst. Weiß nicht, ob das sehr komisch klingt, aber ich frage das auch, weil ich oft den Eindruck habe, die in Berlin leben, die in Berlin arbeiten, die im Verein sind, die eben nicht wissen, wie es ist, wenn der eigene Verein in der eigenen Stadt spielt. Die können sich gar nicht vorstellen, wie es dann eben ist, kein Ticket für so ein besonderes Spiel zu bekommen. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob immer dieses Gefühl, dass der Verein da genug macht oder vielleicht mehr machen könnte oder gar nicht das Selbstverständnis hat, da mehr zu machen, ob ich da jetzt völlig falsch unterwegs bin oder du zumindest in Teilen sagen könntest, da fühlst du dich abgeholt.
Ja, also ich verstehe oder ich kann das nachvollziehen. Aus der Perspektive des Vereins ist es, glaube ich, auch schwierig, die Exilhartaner aus unserer Sicht angemessen zu bedienen, wenn man das so sagen kann. Mhm. Ich glaube, da wird man keinem gerecht werden. Man sieht es ja auch zum Beispiel an den Auswärtskontingenten. Gut, wir spielen jetzt nun mal zweite Liga, da sind die Kontingente auch so oder so kleiner. Was ich erstmal gut finde, ist, dass das Mitglied auch bevorzugt wird. Also ich bin Mitglied auch bei Hertha. Das finde ich schon mal gut, aber es ist sicherlich nicht einfach, die Exilhartaner da adäquat zu bedienen oder aus unserer Sicht uns so zu entgegenzukommen, dass wir uns gut aufgehoben fühlen. Ja, also ich fühle mich einigermaßen gut aufgehoben, weil wir halt, wenn man es so sagen kann, so behandelt werden wie alle anderen auch. Aber du hast vollkommen recht, natürlich ist es für den, der in Berlin lebt, einfacher, ja, mit dem Verein in Kontakt zu treten. Nur ein Beispiel betrifft mich ja nicht, weil ich ja in der Regel Sitzplätze kaufe, aber ich habe jetzt ja öfter gesehen, dass bei den Stehplätzen auch dann die Originalkarten verkauft werden. Das finde ich auch gut. Dann kann die ja an der Geschäftsstelle hinterlegt werden. Wenn nicht, musst du für eine Karte, die, weiß nicht, 18 Euro kostet, 5 Euro Versandgebühr bezahlen. Also im Verhältnis zum Kartenpreis ist die Versandgebühr nicht ohne. Und natürlich kannst du als Berliner, wenn du dann eh in der Nähe mal bist, kannst du die Karte abholen. Das können wir halt nicht, nur als kleines Beispiel, klar.
Ja, wobei ich jetzt auch nochmal ganz deutlich sagen will, dass natürlich vieles auch Grenzen hat. Wir können natürlich sagen, naja, als Exilhartaner habe ich natürlich immer ein Kosten- und ein Anreiseproblem, weil ich ja allein zu den Heimspielen oder zu bestimmten Veranstaltungen ja immer anreisen, hinreisen muss und gegebenenfalls sogar noch eine Unterkunft brauche. Da habe ich natürlich einen Kostennachteil, den man in Berlin nicht hat. Und den kann auch ein Verein nicht ausgleichen. Der kann ja nicht sagen, ja, ich kann ja doch nicht die Fahrt nach Berlin bezahlen. Das ist alles in Ordnung. Aber ich glaube, dass es im kleineren, ich habe ja immer von diesen Local Member Tickets gesprochen, dass man eben sagt, es ist für einen Berliner, um bei meinem Standardbeispiel zu bleiben, für einen Berliner und für einen Hertha-Fan und für ein Mitglied, der in Kiel wohnt, halt etwas ganz anderes, wenn er dieses eine Spiel in Kiel besuchen kann, als für die Mehrheit der anderen Mitglieder. Und ich finde es immer so ein bisschen traurig, dass die meisten dann sich die Spiele von Hertha als Hertha-Mitglied nur angucken können, weil sie zusätzlich Mitglied des anderen Vereins geworden sind und erst dadurch die Karten bekommen. Und das finde ich immer ein bisschen schade. Auch die Teilnahme vor Ort ist halt für vieles ist eben immer durch eine Teilnahme vor Ort überhaupt nur möglich. Prominentestes Beispiel natürlich die Mitgliederversammlung, aber auch die Vorbereitung der Mitgliederversammlung, als damals die ganzen Kandidaten vorgestellt wurden. Da gab es ja eine eigene Veranstaltung. Auch die konntest du dann nur vor Ort sozusagen teilnehmen. Mitgliederversammlung war auch nicht an ein Spiel gebunden. Du musstest also schon 2-3 Mal vielleicht nach Berlin fahren, um sowas überhaupt korrekt vorzubereiten. Und das kann dann halt in Zeiten, wo du eben auch Inflationen hast und die Leute ja auch mal so ein bisschen aufs Geld aufpassen müssen oder sich überlegen, fährst du zu sowas hin oder gehst du lieber dann zu einem Spiel? Da macht sich der Verein vielleicht doch manchmal ein bisschen einfach, wo mehr möglich wäre.
Da gebe ich dir recht, gar keine Frage. Also jetzt, ich werde auch jetzt bei der Mitgliederversammlung am 25. Mai da sein, aber dafür kann der Verein ja nur mittelbar was, aber natürlich sollte dass die Mitgliederversammlung auch relativ nah am Saisonende sein. Nur ist es halt Pokalfinalwochenende, macht jetzt die Auswahl an Hotels auch nicht so einfach.
Und, das wusste ich gar nicht.
Und ich werde auch da oder an dem Wochenende zum ersten Mal seit langem wieder dann doch bei einem Freund übernachten, weil die Hotelpreise nicht zu bezahlen sind. Klar, derjenige, der in Berlin lebt, da spielt es keine Rolle, ob da ein paar Stuttgarter am Samstag in der Stadt sind. Aber für die Anreise und Abreise zur Mitgliederversammlung ist es natürlich nicht einfach. Aber wann willst du sie auch machen? 2 Wochen, ja. 3 Wochen später, dann ist auch schon wieder vorbei.
Ja. Ich habe hier noch so einen kleinen Block gehabt, Fußball vor Ort. Den möchte ich jetzt auch nicht ganz weglassen, aber da wir schon recht lange so über die anderen Themen gesprochen haben, können wir das ja vielleicht ein bisschen kürzer fassen. Ich habe mir 2 Vereine rausgeschrieben, die in Essen spielen. Das sind natürlich insgesamt noch wesentlich mehr, aber es sind mir 2, die sind mir nochmal ins Auge gestochen. Das ist natürlich Rot-Weiß Essen, die auch mal Pokalsieger waren. Moment, jetzt muss ich gucken, das stimmt nicht ganz. Ach so, die aktuell in der 3. Liga spielen. Ich habe hier geschrieben, noch 1., das ist natürlich falsch. Und ich fand es halt besonders witzig, dass jemand wie Otto Rehhagel, der nämlich gebürtiger Essener ist, 1963 von RWE zu Hertha gewechselt ist, weil Hertha sich nicht für die Bundesliga qualifizieren konnte. Und Rehhagel war ja nicht nur im ersten Bundesliga-Jahr bei Hertha Spieler, er ist ja auch Trainer noch geworden, also das ist ja schon ein besonderer Typ. Und der Essener Tonerbund, also abgekürzt ETB, Schwarz-Weiß e.V., Spielort ist das Uhlenkrug-Stadion. Hilf mir nochmal, wo RWE spielt.
Stadion an der Hafenstraße.
Stadion an der Hafenstraße. Die waren tatsächlich mal jetzt der Essener Tonerbund Schwarz-Weiß DFB-Pokalgewinner 1959 und die hatten vorher unter anderem Hertha BSC geschlagen. Da musste ich auch nachgucken, das wusste ich nicht. Also irre, das ist eigentlich interessante Sportvereine. Warst du da mal vor Ort bei einem der Vereine? Hast du mal ein Spiel angeguckt oder ging dein Fußballinteresse nicht so weit?
Doch, das ging so weit. Also man muss die beiden Vereine unterscheiden. Also ETB, das ist so ähnlich wie TB in Berlin. Also die etwas besser gestellten oder der Verein. Früher sagte man wohl hier in Essen die Lackschuhträger. Also der das ist der Verein der besser gestellten und der ist auch gar nicht so weit weg von hier, wo ich wohne. Und das Ulmkrug-Stadion ist schon sehr zerfallen, so ähnlich wie das Mommsen-Stadion, also nicht der beste Spielort. Und in Essen, also Rot-Weiß Essen, da war ich auch einige Jahre relativ regelmäßig mit ein paar Kumpels. Das war so Anfang 2000er, 2003 bis 2006, 2007. Da hatte ich auch sogar mal eine Dauerkarte, glaube ich. Das ist schon so lange her. Aber ja, da war ich schon relativ häufig. Und ist eine sehr schöne Stimmung. Wir haben ja auch ein neues Stadion. Das alte Stadion hatte etwas mehr Flair aus meiner Sicht. Das war auch schon sehr runtergekommen, aber hatte was. Und das wurde, ich glaube, vor 10, 12 Jahren abgerissen und dann neu gebaut. Ist auch schön geworden. Und ich war jetzt unlängst gegen Dynamo Dresden war ich da und konnte auch dann mal einen Blick auf unseren verliehenen Spieler Eitschberger werfen.
Ah ja, stimmt ja. Der ist ja da. Siehst du, ist mir gar nicht eingefallen. Toller Hinweis, ja.
Und der spielt richtig gut. Also ich würde sagen, wenn Kenny uns ja dann im Sommer verlässt, glaube ich, kann Aichi die Rolle ausfüllen. Natürlich dritte Liga zur zweiten Liga ist ein Sprung, aber er hat schon sehr gut gemacht, viel Offensivdrang, gute Flanken. Wenn man hier die örtliche Zeitung oder Online-Portal ist ja der Reviersport. Und da war auch unlängst, ich glaube vor 2, 3 Wochen, ein kleiner Bericht nach dem Motto, wir fragen mal bei Benny Weber an, ob Aichi noch eine Saison länger hier in Essen bleibt. Das wurde wohl verneint. Also das war auch so ein Bezahlartikel, ich konnte nicht alles lesen. Aber er wird wohl wieder zu uns zurückkehren. Und da sind die Essener sehr traurig, weil es einer der besten Spieler derzeit bei Essen ist und hat Spaß gemacht, ihnen zuzusehen, ja.
Ich habe Aichberger auch als sehr groß in Erinnerung. Konnte er vielleicht unserem Kopfballspiel auch als Rechtsverteidiger, du gehst ja trotzdem bei einer Ecke mit nach hinten oder guckst ja, dass du auch die Bälle wegköpfst, nochmal ein kleiner Vorteil sein. Ich weiß jetzt nicht genau, wie groß er ist, aber auf jeden Fall größer, deutlich größer als Kenny, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, also er erschien mir auch relativ groß. Ich würde sagen, also Ende der 80er, also 1,88, 1,89 würde ich ihn jetzt schätzen. Und er hat einen richtig guten rechten Fuß. Also ich glaube, Kenny, der Weggang wird schon schmerzen, aber ich glaube, Aichi kann da schon in die Fußstapfen treten.
Freue ich mich drauf, dann ihn zu sehen. Vor allem, dass er sich da so gut entwickelt hat. Ich würde sagen, willst du eine kleine Pause noch machen oder machen wir gleich weiter mit dem Spiel gegen Köln? Was ist dir lieber?
Wir können direkt weitermachen.
Machen wir jetzt einfach weiter. Mhm. Vor allem, hey, 3 Siege hintereinander. Was hatte ich gelesen, hat man seit 5,5 Jahren nicht mehr. Boah, ist das heftig. Aber schön. Ich weiß gar nicht, wie ich mit so viel Siegen umgehen soll. 1-0 haben wir in Köln gewonnen. Besser gesagt, es ging ja 0-1 aus, wenn man es richtig vorliest. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe vor diesem Spiel so viel Schiss gehabt, weil erstens ist Köln ein echt guter Gegner. Also die spielen ja da nicht umsonst auf dem zweiten Platz und um den Aufstieg mit. Das ist nochmal eine andere Hausnummer mit Verlaub als KSC oder Braunschweig, weil da weißt du, okay, die sind gut drauf. Und als dann auch noch Dardai ausfiel und ich irgendwo gelesen hatte, dass Deo in die Dreierkette zieht, ich hatte 90 Minuten lang Angst. Aber es ging. Er hat es ganz ordentlich gemacht, oder?
Ja, fand ich auch. Und zu dem Thema 3 Spiele in Folge, 5 Jahre her, ist irgendwie schön und traurig zugleich, wenn man sich so vor Augen führt, dass das uns so lange nicht gelungen ist. Aber ja, also ich fand auch, ich hatte mich ein bisschen gewundert, dass Deo dann in der Dreierkette den Linksverteidiger, also in der Kette der linke Verteidiger war. Ganz links war ja dann Matte Winkler. Er hat es auch gut gemacht, fand ich. Ja. Also hätte ich auch nicht so erwartet. Ich war über diesen Fachzug auch überrascht. Aber es lief ganz gut gestern, ja.
Ich habe uns hier sehr viel aufgeschrieben. Wir gehen jetzt um Gottes Willen nicht alles durch. Statistik können wir ja zum Schluss vielleicht nochmal drauf gucken, wenn wir uns nicht sicher sind, ob das ein verdienter Sieg war oder nicht. Soll man jetzt nicht nur an der Statistik festmachen, aber erste Halbzeit, ich würde jetzt mal den Versuch einer Zusammenfassung machen. Hertha geht mit einem 0-0 zur Pause, ist für mich aber das bessere Team, war näher an dem Tor dran oder mehr an dem Führungstreffer, vor allem am Anfang unfassbar gut in dieses Spiel gekommen. Und ich glaube, die ersten 12 Minuten hat er nur Hertha gespielt. Also ich war sehr überrascht, ich habe mich echt gefreut, dass sie sich so gut gegen die Kölner durchsetzen, auch so bei der Arbeit gegen den Ball. Die waren unheimlich fleißig im Mittelfeld, unheimlich unangenehm. Hertha war wieder ein unangenehmer Gegner wie bei Dardai früher. Aber der Aufreger war natürlich auch dieser Schuss von Winkler da, dass diese Chance nicht reinging.
Ja.
Kann man sagen, den muss man machen?
Ja, wenn man böse ist, könnte man sagen, bei Mathe Winkler kennen wir ja solche Situationen schon. Also ob er ihn dann wirklich machen muss, das weiß ich gar nicht. Kann man schwer beurteilen. Aber was man zumindest machen könnte, ist, dass man den Ball trifft. Also ich habe im Stadion, dachte ich, er hätte ihn getroffen, aber wollte ihn mit der Innenseite so ganz leicht nur touchieren und dann rutscht er ihm am Fuß vorbei. Ich habe dann heute Morgen nochmal in der Zusammenfassung gesehen, dass er ihn gar nicht getroffen hat. Ja, kann passieren. Bei so einer Situation könnte das Tor auch mal fallen, aber ja, also ich gehe da komplett mit dir. Also ich fand auch die ersten 10 Minuten überraschend, wie stark wir da waren, wie wir die Kölner nicht so in die Entfaltung haben kommen lassen. Das war schon beeindruckend. Und so die letzten 10 Minuten der zweiten Halbzeit, würde ich sagen, da kamen die Kölner mal stärker auf. Wir konnten das nicht ganz so halten. Aber die erste Halbzeit war schon sehr, sehr gut von uns. Und man hat sich dann da auch schon im Stadion schon gefragt, also Tabellenkonstellation, also wer ist denn hier der Erste und wer ist hier der 13., 14.? Das war nicht zu erkennen. Und sicherlich, die Kölner hatten auch die ein oder anderen Verletzungssorgen, aber das war schon ein sehr, sehr guter Auftritt in der ersten Halbzeit von uns.
Na, wir hatten, um es mal auf die wesentlichen Situationen zu reduzieren, einmal die Großchance von Winkler. Häme kommt dann von alleine, wenn du so eine Großchance vergibst. Ganz anspruchslos war das auch nicht. Ich meine, das Tor war zwar frei, aber den musst du zumindest erstmal Volley unterbringen. Also war jetzt nicht so, als wenn den mache ich dir nicht automatisch. Aber ich bin auch kein Fußballprofi. Und Maser hat na ja nochmal kurz vor der Halbzeit einfach mal draufgehalten, aus ziemlich spitzen Winkel, hat halb den Keeper getroffen, halb den Pfosten, war für mich übrigens auch einer der besten Kölner, der Schwäbe. Der hatte kurz vor Ende nochmal so einen spektakulären, so eine Flanke da weggefaustet, war schon gefährlich. Also ich bin in die Pause gegangen und hab mich gefreut, weil Hertha so gut ist. Und hatte Angst, weil ich dachte, scheiße, eigentlich musst du hier 0-1 führen. Nachher heißt es dann wieder, wir waren gut und wir waren am Sieg dran, aber dann kommt wieder irgendein Fehler oder irgendein Abwehrfehler oder irgendein Bock, den wir uns gerne mal leisten und dann stehst du hier mit leeren Händen da. Bei Deo war es übrigens so, ich glaube, das war zweite, dritte Minute, da war der letzte Mann und ich denke so, oh, war ja Deo letzter Mann, wenn der als letzter Mann den Ball verliert, dann hast du ganz schnell ein Tor. Und genau in dem Moment verlor er auch den Ball. Also er konnte es retten, aber das ging schon nicht gut los, weil das total riskant gespielt war. Er ist ja fleißig und ich mag ihn. Und ich finde, er ist für die zweite Liga ein echt Top-Spieler, weil er einfach rennt und fleißig ist. Das brauchst du auch in der zweiten Liga. Aber 0-0 zur Pause, da wären wir ja drin gewesen.
Ja. Aber genau, wenn du die Chance nicht machst, aber auch nochmal, also ich mag Mathe Winkler sehr also man kann den Ball schon treffen, es kann passieren. Ich will da auch gar nicht so eine Häme über ihn ausschütten. Ich fand auch seine Rolle, die er da als Schienenspieler interpretiert hat oder spielen sollte, fand ich auch gut. Also sicherlich noch ein bisschen Luft nach oben, da muss er sich noch dran gewöhnen, aber seine Schnelligkeit kann er da in der Rolle viel besser ausspielen und er hatte ja auch dazu in der zweiten Halbzeit auch die eine oder andere Situation, die er gut gemacht hat. Ich erinnere mich da an eine Situation, wo er da auch ein, zwei Leute stehen lässt und dann sehr gut dann auf den 16er zuläuft. Dann wurde es nicht ganz so optimal ausgespielt, okay, aber es kann passieren und ja, man hätte eher mit einer 1-0-Führung in die Halbzeit gehen sollen als mit einem 0-0, aber es war eine gute Leistung insgesamt.
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass sich bei Winkler im Moment die Geister so ein bisschen scheiden. Also ich habe Spiele von ihm gesehen frühere Spiele, eher Hinrunde, eher letzte Saison, wo er mit seiner Schnelligkeit und über den Flügel kommt, wirklich immer wieder angedeutet hat, was da noch an Talent dahinter ist. Und er gehört im Moment für mich zu einigen der wenigen, die irgendwie so ein bisschen stehen geblieben sind. Also, wie du so schön sagtest, er macht ein Dribbling, was wirklich schön ist, aber eigentlich verrennt er sich dann doch wieder in den Gegenspielern. Er geht die Wege, um bei der Chance, war übrigens gerade die erste Chance, die war ja hervorragend von Rehse vorbereitet. Das kam ja passgenau die Flanke, so musste erstmal flanken, damit du dann auch so gut stehen kannst. Also einerseits ist er fleißig und rennt und ist eben da, um die Chancen zu haben. Aber dann hat er doch wieder recht viele Fouls. Ich finde, die Weiterentwicklung ist so ein bisschen stehen geblieben. Wenn ich jetzt mal Scherhand nehme als Vergleich, der, glaube ich, gestern auch nicht seinen besten Tag hatte. Der hat ja auch ordentlich Chancen vergeben und den habe ich schon besser gesehen bei Hertha. Also das waren für mich so ein bisschen Winkler und Scherhand, die für mich so ein bisschen abfielen. In einer tollen Mannschaftsleistung übrigens. Und das müsste man vielleicht auch nochmal sagen. Aber wenn ich den jetzt mit Scherhand vergleiche, dann ist für mich Winkler so ein bisschen das Sorgenkind. Ist das übertrieben?
Nee, da hast du schon recht, oder da triffst du einen Punkt. Ich glaube, und also auf die ist ja der, oder auf die Idee ist ja der alte Trainer anscheinend nicht gekommen. Also ich finde die Idee, die Leitl mit Mathe Winkler hat, die finde ich ganz gut. Die kommt ihm auch entgegen. Er muss an seinem Defensivverhalten noch arbeiten. Da ist noch auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und du hast vollkommen recht. Er zieht immer unnötige Fouls, auch gerade so im Bereich um den 16er herum, wo es dann zu Freistößen kommt, die du nicht verursachen musst. Das war ja auch so bei dem Spiel gegen den HSV, wo eigentlich auch nicht viel passieren darf bei der Situation, aber er macht dann diese Bewegung, diese Defensivbewegung, wo er halt dann dem HSV den Raum gibt, an ihm vorbeizukommen. Daran muss er arbeiten, aber ich glaube, die Rolle, die da, oder diese Umschulung von dem reinen Offensivspieler zum Defensivspieler oder Schienenspieler, die könnte schon passen und da braucht er vielleicht noch ein bisschen Zeit. Aber ja, in gestern hat man schon, oder ist Derry etwas abgefallen gegenüber den anderen, aber auch da, aufgrund mit seiner Schnelligkeit, konnte er auch da die Kölner das ein oder andere Mal da in Verlegenheit bringen. Aber du hast vollkommen recht, die beiden sind dann gegenüber den anderen, die da herausgestochen haben, etwas abgefallen. Also was ich noch sagen möchte, ist, dass, also ich würde sagen, jetzt greife ich vielleicht ein bisschen vor, Spieler des Spiels wäre für mich gar nicht Fabian Rehse, sondern Diego Demme. Für mich in der Stadionperspektive, was er da abgelaufen ist, was er da auch nach vorne an Sprints gebracht hat, hat viele Bälle gewonnen, hat hervorragende Pässe gespielt, auch ja dann den Pass zum 1-0. Das war aber nicht der Einzige. Er hat da mehrere lange Bälle gespielt, die auch angekommen sind. Also für mich, er hat sehr, sehr gut gestern gespielt, muss ich sagen.
Dann lass uns doch nochmal über das Tor sprechen. Ich meine, das war ja das Wichtigste an diesem Spiel. Du sagst es gerade, Demme, langer Ball. Und was Fabian Rehse dann macht, also da wäre ich gerne im Gästeblock gewesen, als dieses Tor gefallen ist. Tolles, tolles Tor. Und eigentlich aus einer Grundsituation, der ist ja nach dem Pass von Demme doch sehr zur Eckfahne getrieben und geht dann rein und schließt dann so einen ab und dann so ein Traumtor gefühlt in den Winkel. Machst du jetzt auch nicht jeden Tag. Tolles Tor, wunderschön anzusehen. Klein gefühltes Tor des Monats so ein bisschen.
Definitiv. Also wunderbares Tor. Ich glaube, da hatte Fabi auch Glück, dass er mit dem Heinz da einen etwas ungelenken Gegenspieler hatte. Also er konnte ihm ja gar nicht folgen. Hat sich auch gar nicht getraut, ranzugehen, weil er, glaube ich, wusste, wenn er den Schritt nach vorne macht, dann ist Fabi an ihm vorbei. Und ein hervorragendes Tor. Und ich kann ja sagen, im Auswärtsblock war einiges los, als dann auch Fabi abdrehte und dann sich feiern ließ, keine Frage. Aber auch
klingt
da
nach Bierdusche.
Ja, die eine oder andere. Dann kleine Anekdote. Also ich war in dem Bereich Sitzplatz, aber dann im Oberring. Und was ich auf den überhaupt nicht mag, ist, wenn ich fremde Fans im Rücken habe und genau unter uns, weil der Oberring war ja komplett mit Herthanern gefüllt, saßen ja Kölner. Und natürlich fliegen dann oder gibt's dann die Bierduschen nach dem 1-0. Also wenn du nach unten geguckt hast, die waren schon ordentlich oder haben ordentlich Bierduschen abbekommen. Becher sind Gott sei Dank nicht geflogen, das fand ich auch gut, oder finde ich auch gut, das habe ich nicht gesehen. Aber ja, das ist sicherlich unangenehm, wenn du im Rücken die feiernden Fans von der Auswärtsmannschaft hast. Aber ja, das weiß man ja vorher, wenn man sich die Karten da kauft. Aber ja.
Ich habe natürlich bei weitem nicht alle Köln-Chancen aufgeschrieben. Die hatten nämlich auch eine Menge, muss man auch sagen. Also wenn beide Mannschaften effizienter ihre Chancen genutzt hätten, das hätte auch ein 2-3 werden können, 4-3 oder so. Also die Chancen waren da. Allerdings in der 55. Minute, das habe ich gerne nochmal rausgeschrieben, weil ich glaube, es war Waldschmidt. Der hat aus dem Elfmeterraum sehr unten flach geschossen und Ernst ist richtig gut abgetaucht und hat den pariert. Das war, ich benutze das Wort Glanzparade so gern, das war eine. Weil den hat er echt gerettet, den habe ich schon drin gesehen für Köln. Man kann ja sich über Ernst streiten, ob der eine gute Saison spielt. Ich fürchte, auch er hat dieses Jahr nicht so eine gute Entwicklung unterm Strich. Ja, weniger verbessert, bestenfalls so auf gleichem Niveau geblieben. Aber das war eine großartige Situation. Da hat er Hertha das 0-1 gerettet, finde ich. Weiß nicht, ob du es gut gesehen konntest, die Situation?
Nee, konnte ich gut sehen. Fand ich auch. Also hat er uns im Spiel gehalten oder die Null für uns gehalten. Hat er sehr gut gemacht, ja. Also auf der Linie ist er immer gut gewesen, beim 1 gegen 1 vielleicht mal, das ein oder andere Mal nicht so gut. Und die Strafraumbeherrschung ist ja definitiv ausbaufähig. Wobei ich meine, jetzt gestern hat er auch sich sehr zurückgehalten, ist wenig rausgegangen und war vielleicht die Absprache, dass dann die Abwehrspieler da in die Kopfbälle gehen. Hat ja auch Toni ordentlich gemacht. Ich weiß gar nicht, also er muss auf jeden Fall einen Brummschädel nach dem Spiel gehabt haben. Also wie viel Kopfbälle er da abgeräumt hat, Respekt. Aber er hat, ja, das ist ja die Frage, ob er aus diesem also er hat ja ein etwas größeres Leistungstief schon. Er kommt so langsam wieder raus. Ob er nochmal den Schritt nochmal auf eine bessere oder höhere Ebene macht, mal abwarten. Aber ja, also er war gestern auch auf einem guten Niveau, hat gut gehalten.
Ich glaube, wir hatten eine unfassbar spannende Schlussphase, weil ganz ehrlich, ziehe ich jetzt einfach mal vor, unter dem Strich finde, dass dieser Sieg für Hertha verdient war, über 90 Minuten, vor allem, weil wir in der ersten Halbzeit deutlich besser waren. Köln war ganz dicht dran am 1-1, also die Druckphase, wir hätten uns nicht beschweren können. Ich will nicht sagen, dass wir drum gebettelt haben, aber die einen Konter haben wir nicht mehr ausgespielt. Wir hatten noch genug Chancen, Winkler und Scherhand immer wieder, dann leichtfertig die Chancen vergeben oder in einem Falle bei Scherhand den freistehenden Nebenmann. Bei Riese war das mal nicht gesehen, wo man dann sich die Haare rauft, sage ich mal. Aber unterm Strich, ich fand das verdient. Und ich frage mich manchmal, wir haben jetzt mit Leitl einen neuen Trainer. Fjell ist nicht mehr da. Im Grundsatz lässt er ja bis auf wenige Ausnahmen durchaus die gleichen Spieler spielen. Und wir sehen ein ganz anderes Team, eine ganz andere Leistung und vor allem andere Ergebnisse. 3 Siege hintereinander. Was glaubst du, woran es liegt?
Ja, wenn ich das wüsste, das weiß ich auch, kann ich schwer beantworten. Aber da schwingt ja auch jetzt in die Situation mit den 3 Spielen und mit den 3 Siegen nacheinander hinein. Natürlich freut man sich über die 3 Siege, auch dass dann jetzt die Abstiegsplätze oder der Relegationsplatz dann weiter weg ist. Aber man stellt sich die Frage, was wäre wenn und wieso haben sie vorher die Ergebnisse nicht eingefahren? Ich bin, ja, also.
Fragt sich, glaube ich, jeder, warum nicht gleich so, ne?
Wobei, also jetzt im Nachhinein, das kann man immer, ich war auch immer ein Verfechter an Fjell festzuhalten, weil es gab immer wieder Phasen in einigen Spielen, wo man gesehen hat, wo die Mannschaft hin wollte oder hin sollte, wo sie auch gut gespielt haben. Ich bin immer der Meinung, also wenn jetzt zum Beispiel gestern das Spiel gekippt wäre, aus welchen Gründen auch immer, der Trainer kann ja nur ein Werkzeug an die Hand geben oder eine Idee haben, wie er Spieler in die Position bringt, dass sie zum Torabschluss kommen oder in gute Situationen kommen. Jetzt nur, ja, gar kein Bashing, aber die Situation mit Winkler, dass dann der Spieler das Tor nicht macht, dafür kann der Trainer ja nichts. Also das ist ja dann die Frage der Qualität im Kader und er ist dafür da, die Idee zu bringen, dass die Spieler vors Tor kommen und Torchancen kreieren. Das war ja bei Fiel auch teilweise so. Und dass halt dann das Tor nicht getroffen wird, ja, da kann dann der Trainer auch nicht mehr viel machen. Wobei jetzt rückblickend muss man sagen, hat Leitl anscheinend die etwas bessere Idee, mit dem Kader umzugehen, einzustellen. Die taktische Variante mit Dreierkette, also es scheint, dass er eine bessere Idee hat, mit diesem Kader umzugehen. Ja, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber es ist halt viel hätte, wenn und aber. Es ist schade, wenn man die jetzt so spielen sieht, im Rückblick die ganzen Punkte, die wir gegen untere Mannschaften oder unter uns Stehenden, weil ja eine Zeit lang gar nicht so viele, die unter uns gestanden haben, nicht geholt hat, was da alles möglich gewesen wäre, ist wirklich schade.
Offensichtlich hat er seinen Weg gefunden, dort punktuell umzustellen, was dem Team hilft. Also ich meine, wir haben wieder kein Gegentor gehabt, wir haben weniger Gegentore. Das ist ja schon bemerkenswert, wir waren da ja immer sehr anfällig. Dieser Wechsel Ernst für Gersbeck, ich glaubte auch vorher nicht, dass Gersbeck die Ursache für die Probleme ist, weil wir ja nicht schlecht spielen, weil wir ein grundsätzliches Torwartproblem haben, sondern weil die 10 Leute davor ja vor allem das Problem waren. Von daher finde ich zwar nur logisch, dass er Ernst für Gersbeck wieder kam, glaube aber nicht, dass es die Hauptursache ist. Die Dreierkette mit den beiden Schienenspielern, das hatten wir alles schon mal bei Hertha. Ich weiß gar nicht mehr, bei wem das war, aber neu ist es an sich nicht, scheint aber besser zu funktionieren. Also die Abwehr scheint ja dadurch mehr Sicherheit zu finden. Ich habe das hier so schön aufgeschrieben, als mannschaftlich geschlossener. Da kann man auch sagen, da kann man sich ja alles drunter vorstellen. Aber ich finde, dass ich ziemlich einheitlich ein sehr engagiertes Team gesehen habe, wo die Leute im Mittelfeld kämpfen, sich früh Bälle erobern. Wir spielen manchmal weniger hintenrum. Es wird auch mal, gibt dann auch mal den Ball nach vorne, was ich nicht immer schlecht finde. Und natürlich Riese, ich meine, der hat jetzt ein Tor nach dem anderen geschossen. Da muss man natürlich auch Fjell so ein bisschen entlasten. Fjell hat über weite Teile der Saison ein Rese überhaupt nicht zur Verfügung gehabt. Und wir sehen ja heute, was jetzt der große Unterschied war, die Verletzung in Cottbus zwischen einem fehlenden Rese, einem langsam wieder in Tritt kommenden Rese und einem Rese, der zunehmend wieder an seine alte Leistung kommt. Das hilft natürlich auch. Aber es ist vielleicht auch kein Zufall, dass er ihn weiter vorne aufstellt, dass er ihn von den Defensivaufgaben mehr befreit und guckt, dass er vorne seine Stärken ausspielt. Und wenn einer so viel Tore hintereinander macht, dann gibt's einfach auch einem Trainer recht. Und ich denke mal, dass dann diese Gesamtmischung dazu führte, was wir jetzt gesehen haben, und natürlich immer das Quäntchen Glück, ohne das geht's nicht.
Stichwort Geschlossenheit. Ich weiß nicht, ob man das im Fernsehen sehen konnte. Das habe ich vorher bei uns so nicht gesehen. Also ich habe das auch bei anderen Mannschaften noch so nicht gesehen. Vom Anpfiff wird ja immer gerne dann so nochmal so ein Kreis gemacht und sich gepusht und angefeuert. Diesmal war das so, ich weiß nicht, ob das auch schon vorher jetzt bei Unterleitl so war, aber diesmal war das so, dass auch die Ersatzspieler und ich meine auch Co-Trainer, also die ganze Bank ist zusammen aufs Feld gegangen und hat den Kreis gebildet vorm Spiel, um sich anzufeuern. Was für mich auch zeigt, er will dann auch zeigen oder signalisieren, wir sind eine Mannschaft, auch wenn jetzt die Leute ein paar auf der Bank sitzen müssen. Das fand ich gut. Also man hat auch, das habe ich beim Gegner nicht so gesehen. Das sind Kleinigkeiten. Das war ja auch dann mal eine Zeit lang oder vor ein paar Wochen, wo es so ein bisschen hieß, alt gegen jung. Das kann ich jetzt auch nicht mehr feststellen, dass das noch ein Thema ist. Also er scheint da einen guten Weg und eine gute Ansprache an die Mannschaft gefunden zu haben.
Wenn du jetzt die Ausstrahlung von Leitl und Fjell vergleichst, wie würdest du wen beschreiben oder wen würdest du sagen, das ist wirklich, der hat eine andere Ausstrahlung? Ich finde, es gibt einen Unterschied, aber ich bin gespannt, was du denkst.
Ja, gute Frage. Ich würde sagen, dass Fjell eher etwas kumpeliger rüberkam, also mehr, ja, also der Papa der Kompanie war, sich auch immer schützend vor sie gestellt hat. Das macht aber Leitl, finde ich auch, aber auf eine andere Art und Weise und etwas zielgerichteter oder strukturierter, wenn man das so sagen kann. Wir sind alle nicht beim Training dabei, aber also die Art und Weise auch von den Pressekonferenzen und so weiter fand ich viel immer angenehm, dass er halt auch dann die Dinge, naja, also offen angesprochen hat, aber zumindestens auch nicht drumherum geredet hat. Also ich finde von der Art her sieht gar nicht so groß oder einen großen Unterschied, aber Vielleicht auch, dass man bei Leitl sieht, die größere Erfahrung, mit Mannschaften umzugehen und da einen besseren Kniff zu finden. Was meinst du denn?
Na, ich hätte tatsächlich eher noch einen anderen Aspekt, eher noch im Kopf, nämlich, aber ich sage, das ist immer sehr subjektiv, das kommt wahrscheinlich auch bei jedem anders an. Ich finde, dass Leitl eine sehr große Ruhe ausstrahlt und eine gewisse Gelassenheit. Auch nach den Niederlagen. Es gibt ja, bei Fjell hatte ich zum Schluss den Eindruck, dass er auch nicht mehr wirklich weiter weiß. Dass er selber so ein bisschen ratlos ist, was er noch tun soll. Vielleicht dieser Torwarttausch war ja auch ein Ausdruck davon, womöglich. Und Leitl ist eigentlich immer ruhig geblieben, spricht leise, spricht, ja, strahlt die, er spricht so ruhig wie die Ruhe, die er ausstrahlt, finde ich eher als angenehmer, aber ist vielleicht auch nur ein, ja, weiß ich nicht, vielleicht bausche ich da was auf, was überhaupt nicht wichtig ist. Also mir gefällt das eher, aber letztendlich ist es auch natürlich nur ein kleines, wenn überhaupt ein Puzzlestück von vielen.
Ja.
Ich will es jetzt auch nicht übertreiben. Also wir sind nicht deswegen erfolgreich, weil ich glaube, dass der ruhig ist. Das ist es jetzt nicht.
Nee, keine Frage. Aber du hast recht. Aber natürlich ist es sicherlich nicht einfach, bei so einer Niederlagenserie, dass er da verzweifelter wirkte oder ratloser wirkte, definitiv. Das stimmt schon. Also da gehe ich mit, dass gerade auch bei dem Spiel gegen Nürnberg man ja besser war, eigentlich hätte man gewinnen müssen, aber hätte, hat man unter Fjell auch bei vielen Spielen. Aber ja, das Leite nach, also so agierte, ich weiß, wo ich hin will, das ist jetzt der erste Schritt und ja, das stimmt schon, diese Ruhe ausstrahlte, dass das schon werden wird. Und ich fand, das habe ich jetzt auch ja im Nachgang erst sehen können, die Interviews von gestern nach dem Spiel, aber wenn das wirklich alles so war und ist und es funktionierte, dass er diesen das Elversberg-Spiel als Ausrutscher oder als ja als Ausrutscher gesehen hat und dann meinte, ich habe das analysiert, habe dann ein paar Stellschrauben gedreht und dann treten wir anders auf und es hat ja funktioniert. Also da muss man sagen, Respekt, dass das dann so schnell geht. Ja.
Ich hatte vorhin die Statistik kurz erwähnt. Ich will mich da nicht zu lange drauf aufhalten. Ich hatte ja auch den Eindruck, dass du nicht jetzt eine andere Meinung hattest, dass du das nicht als am Ende etwas glücklichen, aber nicht unverdienten Sieg interpretierst. Ich glaube, da waren wir einer Meinung, oder?
Ja, definitiv. Also auf jeden Fall verdient, gar keine Frage.
41-59% Zweikämpfe für Hertha, das finde ich bemerkenswert.
Ja, ja.
Das kam drückt beim, was aus.
Kam mir beim Spiel gar nicht so vor, ehrlich gesagt, dass man krass überlegen war in der Zweikampfführung. Ja. Aber ja.
Quelle hierfür war übrigens der Kicker, kann man da nochmal nachgucken unter den Spieldaten, Statistik. Da gibt's immer einen Reiter, wer da nochmal reingucken will. Ich glaube nicht, dass ich mich, also ich habe zweimal drauf geguckt, ich glaube nicht, dass ich mich verguckt oder verschrieben habe. Ich habe mir hier noch eine Notiz gemacht. Wir hatten ja damals, als wir die Folge schon so vorab besprochen haben, worüber reden wir nicht, dass wir ja mal sagten, wir gucken mal, was so an aktuellen Themen ist. Ganz ehrlich, ich fand, dass sich jetzt so akut erstmal nichts aufdrängt. Ich glaube, wir sind zwar beide erleichtert, dass es im Moment so gut läuft, sind aber über die gesamte Entwicklung der Saison mit immerhin einem der teuersten Kader der zweiten Liga, aber natürlich trotzdem enttäuscht. So gesehen, wahrscheinlich gelingt es Hertha, das Schlimmste zu verhindern. Ich hoffe es. Wir haben jetzt 8 Punkte Vorsprung auf den 16. Platz. Da ist Eintracht Braunschweig und wir haben noch 6 Spiele. Da sind noch 18 Punkte zu holen. Also wenn man jetzt im Heimspiel gegen Darmstadt eine gute Leistung bringt oder das jetzt nochmal auf 4 Siege hochschrauben würde, das würde schon super helfen. Aber ich finde, es täuscht nicht drüber hinweg, dass das zweite Jahr, die zweite Saison von Weber und Neuendorf ja auch durchaus gezeigt haben, dass vieles nicht aufgegangen ist. Da gehört die ganz wesentliche Trainerentscheidung Fjell dazu. Ich meine, sonst hätte man den ja nicht entlassen. Da gehören viele einzelne Spieler mit dazu. Wir haben jetzt wieder einen Buchalakis gehabt, der da aufgestellt wurde. Auch, ja gut, ein Bilal Hussein und wie sie alle heißen, die sich ja letztendlich auch nicht durchgesetzt haben. Auch der Isländer auf der linken Seite wieder auf der Bank. Also da ging ja auch sehr viel nicht auf. Würdest du sogar schon so weit gehen zu sagen, dass Hertha überlegen muss, ob man mit den beiden in die nächste Saison geht, nach dem, was jetzt passiert ist, oder geht dir das zu weit?
Ja, schwer zu beurteilen oder schwer zu sagen. Ist immer die Frage der Alternativen. Und,
und des Geldes.
Und des Geldes, genau. Also ich kann die Rolle von Zecke da schwer beurteilen. Benny Weber hat sicherlich in schweren Zeiten einen ganz ordentlichen Job gemacht. Du richtig sagst, nicht alles ist aufgegangen. Aber nur als ein Beispiel, Demme war gestern für mich einer der besten Spieler auf dem Platz, dass er in der Saison des Öfteren mal einen Ball gegen den Kopf kriegt und dann ausfällt und Kopfschmerzen
auch,
hat.
Auch schön gesagt.
Dafür kann ja Benny Weber nichts. Da muss man sagen, der Griff und die Idee war ja anscheinend die richtige, ob jetzt Demme dieses Niveau, was er aus meiner Sicht gestern hatte oder sehr gut war, über die ganze Saison halten kann. Keine Ahnung. Aber oder auch, dass individuelle Fehler von Spielern passieren, die kann man ja auch dann Benny Weber nicht ankreiden. Aber ja, er hat eine immer noch, oder ich finde, eine durchwachsene Transferpolitik Transferpolitik. Mhm. Es ist schwer zu sagen. Also es ist immer noch eine enttäuschende Saison, das ist gar keine Frage. Ich habe bei den Toren gegen Braunschweig habe ich mal wieder gejubelt vom Fernseher, weil es ja da eher um die Existenz ging als um alles andere. Trotzdem, gestern war es auch wieder ein bisschen anders im Stadion, aber mein Torjubel ist immer noch sehr verhalten, weil ja, natürlich freue ich mich über die Siege, aber es ist halt auf einem Niveau, wo man sagen muss, es ist ja das Mindeste, dass wir nicht absteigen mit diesem Kader. Und es ist halt umso trauriger zu sehen, was eventuell mit diesem Kader möglich gewesen wäre. Deswegen ist es eher nur noch Schadenbegrenzung. Ich bin auf die Mitgliederversammlung gespannt, wie da die Stimmung sein wird. Da werden sich ja die beiden wieder stellen, was sie dazu sagen, was die Pläne sind. Ich weiß es nicht. Ich habe immer die Angst, oder man weiß ja nie, was danach kommt. Und zum Beispiel, wenn man nach Bochum guckt, dass ein Duffner auch wieder auf die Füße fällt. Also man weiß ja nicht, was kommt. Und wenn Benny Weber geht, wer ist der Nächste und wie sind seine Transfers?
Also ich neige dazu, jenseits von persönlichen Sympathien, das sind ja beide keine unsympathischen Typen, ganz im Gegenteil, haben eine große Bindung zu Hertha BSC, haben sind ja sowieso als Berliner jetzt auch mit der Stadt verbunden. Also so, ich sag mal, so vom Grundgefühl haben die ja alle meine Sympathien. Aber ich merke, wenn ich das mal wegdrücke, und du hast eben so schön gesagt, eine Saison, die aus Schadensbegrenzung besteht, in die wir angetreten sind, eigentlich in der Hoffnung, um den Aufstieg im Idealfall mitzuspielen. Das hatte sich dann nach Cottbus wahrscheinlich schon erledigt, nach den Verletzungen von Cottbus. Dann müsste man eigentlich sagen, du spielst nicht um den Aufstieg, du guckst, dass du nicht absteigst. Du siehst das Potenzial einer Mannschaft, die mit dem alten Trainer oder mit den alten Rahmenbedingungen nicht abgerufen wurden. Also ich finde, es ist schon sehr viel Enttäuschung. Und wenn man mich jetzt fragen würde oder wenn man die Frage stellen würde, haben die den Nachweis erbracht, dass sie mit Hertha BSC ein Turnaround schaffen können? Dann hätte ich gesagt, nach der ersten Saison war ich zufrieden, weil sie einen weiteren Absturz von Hertha BSC abgefangen haben. Es hätte ja auch noch in die dritte Liga gehen können. Aber mit dem Geld, was man zur Verfügung hatte, mit diesem teuren Kader, ich glaube, es ist immer noch der teuerste oder zweiteuerste, da kommt einfach zu wenig. Und ja, ich sage das, was ich in jeder Folge sage. Ich weiß, dass Geld keine Qualität ausmacht, aber man gibt doch immer so viel Geld an Spieler oder man hält sich einen teuren Kader, weil man der Meinung ist, dass man hier teure Qualität oder bessere Qualität hat. Und wenn auch die nicht auf den Platz kommt, dann darf man auch mal unzufrieden sein. Also ich kann verstehen, dass sich jeder da schwer tut zu sagen, eigentlich müsste man sich, wenn man konsequent ist, von denen trennen. Zumal ich glaube auch der Verein sich das im Wesentlichen gar nicht leisten können wird. Aber wie soll ich sagen, jetzt, zu sagen, naja, wir müssen sie halt behalten und dann weiter so, das kann es auch nicht sein. Also ich glaube, ich bin da ein bisschen kritischer als du.
Ja, ich bin ja hin und her gerissen. Ein Weiter-so darf es auf gar keinen Fall geben.
Will dich aber auch nicht bequatschen. Also Meinung akzeptiert, wollte ich nur sagen.
Ja, Also es gibt sicherlich einige Dinge, die sie nur mittelbar beeinflussen konnten und das natürlich auch Auswirkungen auf die Saison hatte. Ja, Gott sei Dank finde ich nicht in der Rolle, das am Ende entscheiden zu müssen, ob sie weitermachen dürfen oder nicht. Aber ich bin da auch hin und her gerissen, ja. Hm.
Wir sind mehr oder weniger durch. Heimspiel gegen Darmstadt, habe ich schon erwähnt, steht an. Aber würde ich jetzt keine Prognose abgeben wollen, auch mit Blick auf die Uhr. Wir haben, also brutto haben wir recht viel schon drauf. Ich weiß gar nicht, ab wann ich aufgenommen habe. Ist die Zeit mehr oder weniger schnell vergangen für dich? Hat's gestimmt, was ich unterstellt habe?
Oder ja, hast du gedacht? Fall. Sehr schnell vorbeigegangen.
Dass wir jetzt bei brutto 90 Minuten sind. Wahrscheinlich wird es nachher netto weniger sein, weil wir zwischendurch nochmal Pausen gemacht haben, beziehungsweise leichte Unterbrechungen hatten. Dann wären wir nämlich eigentlich durch. Und ich habe ja gerne zugehört vor allem. Und ich freue mich, dass ich viel, viel mehr über Essen weiß als vorher. Wie war es für dich?
Ja, gut. Also ja, man muss ein bisschen reinfinden. Man versucht ja auch mal so die richtigen Worte zu finden. Aber ich fand eigentlich ganz gut, ja. Wenn man die jetzt einmal hängt, dann hängt es. Dann muss man sich wieder ein bisschen sortieren. Aber ich fand es eigentlich ganz gut, ja.
Ja, also es wird witzig sein, wenn du es dir dann anhörst und vor allem auch mal, ich sag mal, Töchterchen sagen kannst, hier, hör mal rein, das ist Papa.
Ja. Also die ist schon ganz gespannt, ja.
Ja, darfst du auch. Dann, jetzt mal ganz ehrlich, sei sie übrigens gegrüßt an der Stelle.
Mach ich.
Mach weiter so, Mädel. Also Herr Tanerin sein ist nicht das Schlechteste, was passieren kann. Man muss nur leidensfähig sein,
ja, das gehört dazu. Ich sage auch immer, wenn ich gefragt werde, dass man eigentlich nur Herr Taner sein kann, wenn man eine familiäre Bindung hat, wenn man irgendwie dazugestoßen wird. Also ich habe ja auch bei dir oft gehört, dass es Hertaner gibt, die also mit Hertha, mit Berlin wenig zu tun haben und dann wegen Marcelinho oder Hertha-Fan geworden sind. Aber ich für mich immer gar nicht so richtig nachzuvollziehen, dass man Hertha-Fan wird, weil es ja so viele andere Vereine geben kann als Jugendlicher mit Bayern, Dortmund oder wem auch immer, dass man sich dann für Hertha entscheidet, wenn man nicht diesen Berlin-Bezug hat. Finde ich schon klasse, wenn es da welche gibt, die das dann sich so fair hat, entscheiden.
Aber ich glaube, das hat auch viel mit der Attraktivität und mit der Lebhaftigkeit der Stadt zu tun, dass du natürlich, wenn du sagst, ich finde auch Berlin cool, ich bin da gerne, weil das einfach mal anders ist als vielleicht mein Alltag. Größer, bunter, verrückter und da passt Hertha genau ins Schema rein.
Ja.
Dass du dann sagst, wow, das ist ein besonderes Erlebnis. Das bindet auch Leute. Und das ist ja bei ganz vielen so gewesen, dass die sagen, eigentlich ist das mal über einen Berlin-Besuch entstanden und wir wollen mal Bundesliga sehen.
Ja.
Und dann hält dich das. Und ich mag das sehr. Und glaube auch manchmal, dass der Verein diese Wirkung unterschätzt. Denn dazu habe ich es jetzt in dem Podcast auch zu oft gehört.
Mhm.
Wobei, ich würde sagen, das war es jetzt mit der Folge erstmal. Ne? Den Rest besprechen wir danach.
Ja.
Und ich würde jetzt sagen, vielen Dank fürs Aufnehmen. Alles Gute, danke fürs Mitmachen und habo hier nach Hessen. Essen. Jetzt habe ich schon wieder Essen gesagt. Mein Gott, Essen.
Danke. Mach's gut.
Ja, okay. Habo.
Ciao. Ciao.
Exil Herr Tanner Podcast.